Der hat von Gott einen Ruf gekriegt, er soll in die große Stadt Ninive gehen und ihr das Gericht ankündigen. Aber kaum hat er diesen Auftrag von Gott gehört, dann macht er sich schon auf, und zwar genau in entgegengesetzte Richtung, nicht wie weg von Gottes Angesicht, weil er genau weiß, ich komme von dem Auftrag nur weg, wenn ich auch zugleich Gott weglaufe, aber das klappt nicht mit der Flucht vor Gott, das ist nur zum Lachen. Gott holt ihn ein und Gott krempelt ihn um. Und wenn dazu auch noch ein Fisch notwendig ist, dann kommt er auch noch dazu. Auf jeden Fall, Gott krempelt Jona so um, dass er am Ende Gottes Auftrag gehorsam ist und in die Stadt Ninive geht. Und ich stelle mir vor, dass Jona ausgesprochen widerwillig Gottes Auftrag gehorsam war. Zwar hatte Gott ihn umgekrempelt, aber die Predigt, die der da in Ninive hält, die, ich habe es letzte Woche schon gesagt, die finde ich kein gutes Beispiel einer missionarischen Predigt. Nicht, das ist so wortkarg, der sagt nur einen Satz, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Und dann in Kapitel 4 wird erzählt, wie er von außerhalb der Stadt sich das jetzt anguckt, was in Ninive passiert. Also ein besonders großes und intensives Bemühen und ein wirklich herzliches Eingehen auf Gottes Auftrag sehe ich eigentlich bei Jona nicht, muss ich ehrlich sagen. Umso verblüffender ist die Wirkung, die die Predigt des Jona auf die Leute von Ninive hat. Dass sie nämlich alle groß und klein, Mensch und Vieh, Buße tun in Sack und Asche. Und Jona, der außerhalb von Ninive sitzt und sich das Ganze beguckt, wo eigentlich jetzt die Geschichte so gut ausgeht, wo die Leute umkehren von ihren bösen Wegen, von der Gewalttat ihrer Hände, wo Gott sich ihrer erbarmt und das angekündigte Gericht nicht eintreten lässt, wo eigentlich die Geschichte mit einem wirklich guten Happy End, sage ich mal, mit einem guten Happy End zu Ende gehen könnte, wenn man dieses Wort Happy End da gebrauchen darf, da kommt ein trauriges Nachspiel. Ein trauriges Nachspiel. Und das möchte ich gerne, dass wir das zusammen jetzt lesen, dieses traurige Nachspiel. Jona Buch Kapitel 4. Sie haben alle schon aufgeschlagen, es raschelt niemand. Dann kann ich ja direkt anfangen. Kapitel 4, Vers 1. Das aber verdroß Jona sehr, und er ward zornig. Und er betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott der Herr aber ließ eine Staude wachsen, die wuchs über Jona, dass sie Schatten gäbe seinem Haupt und ihm Hülfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich über die Staude. Da steht im Hebräischen ein Wort, in der griechischen Übersetzung, Rizinus. Rizinusbaum. Habe ich extra nachgeguckt, was ein Rizinusbaum ist, weiß man gar nicht so ohne weiteres. Also ich zumindest nicht. Also Rizinus, eine Staude, wächst beträchtlich hoch. 3 bis 5 Meter hohe Stauden. Die Blätter pfannengroß. Also richtig flatschig große Blätter und ein ausgesprochen schnell wachsendes Gewächs, aber auch ein Gewächs, das sehr schnell die Flügel hängen lässt. Das ist ein Rizinus. Also diese Staude wächst. Jetzt Vers 7. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach die Staude, dass sie verdorrte. Und als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Das ist das traurige Nachspiel zu der Geschichte von der Umkehr Ninives. Und ich habe drei Punkte dazu. Erstens, Gott kehrt um. Gott kehrt um. Da heißt in Vers 1, das aber verdroß Jona sehr und er ward zornig. Was verdroß Jona sehr? Das aber heißt da in Vers 1, was ist gemeint? Müssen wir mal reingucken in Kapitel 3, Vers 10. Da heißt es, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat's nicht. Gottes Barmherzigkeit ärgert Jona. Jona ist sauer darüber, dass Gott der Stadt Ninive, den Menschen dieser Stadt, Barmherzigkeit erweist und ihre Umkehr, ihre Abkehr von den bösen Wegen gnädig ansieht und ihr vergibt. Jona ist sauer darüber, dass Gott seinem eigenen Wort nicht treu ist. Denn Gott hatte ja gesagt, noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Kapitel 3, Vers 3, Vers 4 predigt Jona im Auftrag Gottes, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Das war Gottes Wort. Und der Prophet Jona geht jetzt hin mit Gottes Wort, das er von Gott erhalten hat. Er ist von Gott autorisiert mit dieser Botschaft. Und er sagt diese Botschaft der Stadt Ninive im Auftrag Gottes. Er gibt Gottes Wort weiter und muss die Feststellung machen, wie Gott sich an sein eigenes Wort nicht hält. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, da reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte. Das kommt in der Bibel vor, dass Gott um der Menschen willen seinem eigenen Willen, Vorsatz und Wort nicht treu ist. Das ist eine unerhörte Aussage. Das ist eine unerhörte Aussage der Bibel. Und ich möchte einmal zwei Stellen im Alten Testament, die das zeigen, beleuchten, möchte ich einmal weitergeben und gerne Ihnen zeigen. Die eine steht im Jeremia-Buch, Kapitel 18, und die andere beim Propheten Hesekiel, Kapitel 3. Und vielleicht fangen wir bei der im Propheten Hesekiel, Kapitel 3 an. Hesekiel-Buch, Kapitel 3. Da erhält der Prophet Hesekiel den Auftrag von Gott, seinem Volk zu predigen. Und da heißt es, Kapitel 3 von Vers 17 folgende. Du Menschenkinder, damit ist mit Hesekiel gemeint. Du Menschenkind, Hesekiel Kapitel 3, Vers 17. Du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du wirst aus meinem Munde das Wort hören und du sollst sie in meinem Namen warnen. Sie vom Volk Israel. Und jetzt geht's los. Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben, und du, Hesekiel, warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um dem Gottlosen von seinem gottlosen Wege zu warnen, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehrt von seinem gottlosen Wege, so wird er um seiner Sünde willen sterben, du aber hast dein Leben errettet. Und wenn sich, Vers 20, ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit abwendet und Unrecht tut, so werde ich ihn zu Fall bringen. Dann Vers 21, wenn du aber den Gerechten warnst, dass er nicht sündigen soll, und er sündigt auch nicht, so wird er am Leben bleiben. Und dann geht es immer weiter in den weiteren Versen, immer wenn-dann-Sätze. Wenn du das und das tust, und wenn die ungehorsam sind, so werde ich das tun, und wenn die gehorsam sind, so werde ich das andere tun, und wenn du zwar in meinem Auftrag gehorsam warst, aber die, die dir zuhörten, waren nicht gehorsam, dann werde ich Variante A tun, und wenn es umgekehrt sein wird, dann werde ich Variante B tun. Wo ist denn eigentlich deine Souveränität, Gott? Machst du dich so abhängig von dem, was die Menschen tun? Du bist doch vollkommen, und was du sagst, das tust du auch. Du bist doch konsequent. Du behältst doch Recht mit deinem Wort. Da geht doch Gottes Souveränität bei verloren. Gott will nicht Recht behalten, sondern Gott will retten. Und wenn er durch Inkonsequenz gegenüber seinem Wort retten kann, dann setzt er auch das ein und ist seinem eigenen Wort nicht treu, um den Menschen zu retten. Der lebendige Gott, von dem die Bibel Zeugnis gibt, der ist frei von allen Vollkommenheitsforderungen. Der lebendige Gott, von dem die Bibel Zeugnis gibt, der ist frei von allen Vollkommenheitsforderungen. Und der ist auch frei vom Zwang zur Konsequenz. Wir haben ja oft sein Verständnis von Gott, wenn der das sagt und was sein Entschluss ist, das geschieht auch. Das ist auch richtig. Insofern es darum geht, dass Gott unser Leben heil machen will. Aber hier wird beim Propheten Jonah das Irrsinnige gezeigt, dass Gott, um die Menschen zu retten, darauf verzichtet, in seinem Wort Recht zu behalten. Dass Gott die Freiheit hat, seine eigene Vollkommenheit dran zu geben. Und einen Entschluss, den er fasste, und ein Wort, das er sprach, um der Menschen, die er retten will, zurückzunehmen. Das ist der lebendige Gott, von dem die Bibel spricht. Kein totes System. Nicht ein Bild von Vollkommenheit, sondern der um seiner Barmherzigkeit willen nur ein Ziel hat, die Menschen zu retten. Und wenn es durch Befolgung seines ankündigen Wortes geschieht, dann geschieht es durch Befolgung seines Wortes. Und hier beim Propheten Jona, da wird diese ganz kühne Grenze gezeigt, dass Gott, um die Menschen zu retten, darauf verzichtet, Recht zu behalten. Und das Wort, das er über die Stadt Ninive sprach, noch 40 Tage, dann wird sie untergehen, das nimmt er selbst zurück. Der lebendige Gott ist frei vom Zwang zur Konsequenz, weil er nur von einer Kraft getrieben ist, nämlich der Liebe zu den Menschen und dem unbedingten Willen, sie zu retten. Darin ist er sich treu. Gott kehrt um, war der erste Punkt. Jetzt ein zweiter Punkt, Jonas Problem. Also, ich habe mit dem Jona-Buch Kapitel 4 äußerste Schwierigkeiten. Wieso hat Jona ein Problem damit, dass Gott sich über die Stadt Ninive erbarmt? Das habe ich noch nie richtig verstanden. Wieso kriegt er Bauchschmerzen, wenn er sehen kann, dass Gott in seiner großen Barmherzigkeit das Gericht nicht über Ninive erstreckt, sondern sich über die Stadt erbarmt? Wieso kriegt da Jona Schwierigkeiten? Da kann doch eigentlich nur unser Herz vor Freude springen. Wieso kriegt Jona da Probleme? Und er kriegt dicke Probleme. Ne? Das heißt in Vers 1, das aber verdross Jona sehr. Und da steht in der Ursprache, Jona erboste mit großer Bosheit. Also Wut. Jona erboste mit großer Bosheit. Und das sind im Übrigen genau die Worte, die in Kapitel 3 von der Stadt Ninive gebraucht werden. Von der großen Bosheit der Stadt. Exakt dieselben Worte. Die Bosheit, von der sich Ninive bekehrt, die ist jetzt in Jonas Bauch. Und der Zorn, von dem Gott ablässt, heißt er in Kapitel 3, Vers 9, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn. Genau diesen Zorn hat Jona jetzt im Bauch. Heißt er in Kapitel 4, Vers 1, und er ward zornig. Ihm wurde heiß, er schnaufte. So könnte man das auch wörtlich, wenn man die einzelnen Worte dem Wortsinn nach auseinandernimmt. Ihm wurde heiß, er schnaufte, also richtig vor Wut in Rage kommt. So roter Kopf und die Adern treten vor. Ja, also das, Jona ist also nicht irgendwie nur theoretisch, er hat kein theoretisches Problem, sondern er ist richtig in Rage. Er ist in Wut, weil Gott barmherzig ist. Richtig in heller Wut. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Warum ist Jona in Wut? Eine mögliche Antwort: Er ist als Prophet unglaubwürdig. Im 5. Buch Mose, Kapitel 18, das müssen wir mal aufschlagen. Da bitte ich Sie mal aufzuschlagen. Entschuldigung, 5. Buch Mose, Kapitel 18. Da geht es um die wahre Prophetie und um die Falschpropheten. Und da wird danach gefragt, welche Kennzeichen gibt es eigentlich dafür, ob ein Prophet wirklich von Gott beauftragt spricht. Und dann heißt es 5. Buch Mose, Kapitel 18, Vers 21. 5. Buch Mose, Kapitel 18, Vers 21. Wenn du aber in deinem Herzen sagen würdest, wie kann ich merken, welches Wort der Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet redet in deinem Namen des Herrn, in dem Namen des Herrn, Entschuldigung, wenn der Prophet redet in dem Namen des Herrn und es wird nichts daraus und es tritt nicht ein, dann ist das ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat aus Vermessenheit geredet, darum scheue dich nicht vor ihm. Da stand Jona ganz schön beschmiert da, ne? Da stand er wirklich schlecht da. Da hat er im Auftrag Gottes der Stadt Ninive Gericht ankündigen sollen. Und er war ja wirklich von Gott beauftragt. Er war kein Falschprophet. Er war wirklich von Gott beauftragt. Und es war Gottes Sache, dass das Gericht nicht eintrat. Gott war ja umgekehrt und war der Stadt, die er eigentlich vernichten wollte, barmherzig gewesen. Und jetzt steht Jona da. Und er ist in seinem prophetischen Amt in Frage gestellt. Die Leute werden sagen, ja, weißt du, da hast du dir was zurechtgelegt. Da hast du deine Träume weitergegeben, aber nicht Wort des Herrn gesagt. Vielleicht war es das, was Jona so in helle Wut bringt. Vielleicht. Vielleicht war es aber auch etwas anderes. Da möchte ich Sie bitten, den Propheten Malachi aufzuschlagen. Das ist im Übrigen die letzte Stelle. Ich muss so in Klammern. Propheten Malachi aufzuschlagen. Malachi, Kapitel 3. Also, ich bin der Frage auf der Spur, was macht eigentlich Jona so wütend? Und die eine mögliche Antwort ist, Jona ist wütend, weil er als Prophet des Herrn völlig blöd dasteht. Nicht, der hat seine eigenen Träume weitergegeben. Aber vielleicht gibt es auch einen anderen Grund und der geht viel tiefer. Malachi, Kapitel 3, die Verse 14 und 15. Da geht es um ein ganz schweres Problem des Volkes Gottes. Da heißt es, ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, dass wir seine Gebote halten und in Buße einhergehen vor dem Herrn Zebaoth? Darum preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen gedeihen und die Gott versuchen, bleiben bewahrt. Das sagen Leute, die an Gott glauben. Das sagen Leute, die an den lebendigen Gott glauben und ihm ihr Leben anvertraut haben und ihm gehorsam sind und die auf einmal nicht mehr klarkommen mit Gottes Gerechtigkeit, die in ständiger Buße nach Erneuerung ihres Lebens suchen und die um sich her eine blühende Gottlosigkeit erleben, die selbst in ihrem Leben und in ihrem Glauben an Gott so viele Probleme haben, dass sie kaum über den Teppich gucken können, und die um sich her eine Gottlosigkeit erleben, die blüht und der es gut geht und die gar keine Probleme hat, dessen Leben fantastisch gelingt. Und da kommt dann diese Plage: Es ist umsonst, Gott, dass man dir dient. Und was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Buße einhergehen? Darum preisen wir die Verächter. Die Verächter des Wortes Gottes sind gemeint. Darum preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen gedeihen und die Gottversuchen bleiben bewahrt. Und in Kapitel 2, Vers 17 die Frage der Gemeinde: Wo bleibt denn der Gott des Gerichts? Und zwar das nicht aus blinder Rache, nicht weil die Gemeinde des Alten Testaments eine Lust darauf hätte, dass die anderen unter Gottes Zorn fallen, nicht aus blinder Rache und Schadenfreude, sondern weil Gottes Gerechtigkeit auf dem Spiel steht, der die Sünde doch straft und der es nicht zulässt, dass die Menschen in Sünde sich von ihm abwenden. Das ist das Problem. Ob Jona dieses Problem hat, dass er auf einmal sieht, wie die Stadt Ninive, die doch in Sünde gelebt hat und die auf dem Wege der Bosheit war, wie die auf einmal Gottes Nachsicht, Gottes Barmherzigkeit erfährt und er sich fragt, wie steht's eigentlich um Gottes Gerechtigkeit, die die Sünde straft. Und ich will einmal in Klammern sagen, dass wir dieses Problem als Christen, meine ich es richtig so, ich frage das, dass wir dieses Problem als Christen so selten haben, dass uns wirklich das Gedeihen der Gottlosen gar kein Problem macht. Dass wir diese Schwierigkeit so selten haben. Ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass wir Gottes Barmherzigkeit richtig verstanden hätten, die eben alles zudeckt und die alles erlaubt. So ist es eben nicht. Sondern wo wir an der Gottlosigkeit der Welt nicht leiden, haben wir die teure Gnade Jesu noch nicht verstanden. Ich finde diese Not Jonas richtig, dass er an der Gottlosigkeit der Welt leidet und eigentlich nach Gottes Gerechtigkeit fragt. Gott muss doch Recht behalten in seinem Wort. Und wenn uns Christen das heute gar nicht mehr packt, dann glaube ich, liegt es daran, dass wir gar nicht wissen, wie teuer die Gnade Jesu ist. Und dass seine Vergebung der Schuld nicht einfach ein blasses Zudecken ist, dass alles gar nicht so schlimm ist, sondern dass seine Vergebung der Schuld teuer erkaufte Vergebung ist, nämlich die Vergebung, die durch den Tod des Sohnes Gottes geschehen ist und die allerdings nicht Sünde leicht nimmt. Gott nimmt Sünde nicht leicht, sondern er gibt seinen Sohn dran, um die Sünde unter uns zu tilgen. Und wenn wir diese teure Gnade Gottes verstanden haben, dann wird uns auch die Ungerechtigkeit der Welt und das Blühen der Gottlosigkeit auch uns zu einem Problem sein. Aber was Jona betrifft, ich bin mir noch immer nicht im Klaren. Was macht Jona eigentlich so große Schwierigkeiten? Weil er als Prophet unglaubwürdig wird? Weil er Probleme hat mit der Gerechtigkeit Gottes? Gott, wo ist deine Gerechtigkeit? Warum geht's den Gottlosen so gut? Warum hast du die Stadt Ninive begnadigt? Da steckt noch ein anderer Grund dahinter, warum Jona für ein so trauriges Nachspiel sorgt. Ich möchte Sie bitten, mal in Vers 2, Kapitel 4 reinzusehen. Jona betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilend nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist. Fünfmal kommt das Wort ich in diesem einen Vers vor. Fünfmal. Und dann Vers 3: So nimm nun Herr meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Jona hat Probleme mit der Barmherzigkeit Gottes.
weil er sich selbst im Wege steht. Und weil er sich selbst unwahrscheinlich wichtig nimmt. Und er kann der Bewegung der Barmherzigkeit Gottes, kann er nicht folgen, weil er letztlich nur mit sich selbst beschäftigt ist und nur um sich selbst kreist. Und das beste Zeichen dafür, dass Jona nur um sich selbst kreist, zeigt die Therapie, die Gott anwendet. Da lässt Gott eine Rizinusstaude wachsen mit den großen, pfannengroßen Blättern und kaum spendet die Schatten, da will Jona nicht mehr sterben. Da geht's ihm prima. Da sind die Probleme der Gerechtigkeit Gottes und der Stadt Ninive, die sind alle weg. Es heißt im Wo ist denn die Freude Jonas? Vers 6. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Punkt um, mehr nicht. Keine Sorge mehr um Gottes Gerechtigkeit. Keine Sorge mehr um die Stadt Ninive. Und auch kein Leiden mehr daran, sondern es geht ihm gut, weil es ihm persönlich gut geht. Und dann kommt der Wurm und der Rizinus, der lässt die Flügel hängen und der heiße Ostwind kommt auch noch dazu und sorgt dafür, dass dem Jona das Hirn heiß wird. Da will er wieder sterben. Da hat er wieder Probleme mit dem Glauben an Gott. Da kommt auf einmal die ganze Problematik der Gerechtigkeit Gottes, die kommt auf einmal wieder ganz groß in ihm hoch. Ja. Der Jona ist der Typ eines Mitarbeiters Gottes, der dauernd mit sich selbst beschäftigt ist. Der die großen Fragen des Glaubens verwechselt mit seinen kleinen Stimmungen. Und darin liegt Jonas Problem. Und ich sage zum Schluss, darum heißt Jona auch Jona. Jona übersetzt heißt Taube. Taube. Und es gibt im Alten Testament im Hoseabuch Kapitel 7 einen Vers, den müssen wir doch zum Schluss nochmal lesen. Hoseabuch Kapitel 7. Wo steht jetzt Hosea? Batja. Also das nächste Mal vor Jona, kann ich Ihnen schon mal sagen, habe ich gerade entdeckt. Hosea 7. Seite 854, sagt Frau Wagner mir gerade zu. Also Hosea Buch Kapitel 7, Vers 11. Denn Ephraim ist wie eine törichte Taube, die sich leicht locken lässt. Jetzt rufen sie Ägypten an, dann laufen sie nach Assur. Flatterhaftes Wesen, mal hier, mal da. Darum heißt Jona Jona. Es ist der Typ eines Mitarbeiters Gottes, der dauernd Konflikte hat, weil er nicht klar unterscheiden kann zwischen dem Auf und Ab seiner Stimmungen und den eigentlichen Problemen des Reiches Gottes. Darum heißt Jona Jona. Er ist der echte Typ eines flatterhaften, orientierungsunfähigen, wechselhaften Mitarbeiters. Er hört einen Auftrag Gottes, dann läuft er vor dem weg und dann krempelt Gott ihn um und er ist für kurze Zeit Gottes Auftrag gehorsam und geht in die Stadt Ninive. Kaum hat er dort seinen Auftrag verrichtet, da steht er schon mit allem, was er denkt und empfindet, schnurstracks gegen Gottes Willen, außerhalb von Ninive. Die Sonne scheint und es wird ihm heiß auf dem Kopf, da zweifelt er an Gott. Schatten ist da und es geht ihm gut, da preist er seinen Schöpfer. Und so geht es in seinem Leben fröhlich auf und ab. Eben, Jona wie die Taube, ein flatterhafter Mitarbeiter Gottes, der die Stimmungen, in denen er so im Auf und Ab seines Alltags ist, verwechselt mit den echten Problemen des Reiches Gottes. Wie gut, dass Gott sich um solche Mitarbeiter eine so große Mühe gibt. Sonst wäre es wirklich aussichtslos mit uns.